Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler.
Ich wäre gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde dir eigentlich gern sagen:
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen.
Ja, 2 Jahre Corona-Pandemie, Klimakatastrophen und jetzt Gewalt, Tod und Zerstörung. Die Bilder vom Krieg, mitten in Europa, vom Leid so vieler Menschen berühren uns sehr und die Katastrophenmeldungen nehmen kein Ende. In der Wahrnehmung vieler scheint sich die Welt mittlerweile in einem fortwährenden Abwärtsstrudel zu befinden und kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Bei dieser Flut der Schreckensnachrichten fällt es vielen Menschen schwer, überhaupt noch irgendetwas Positives zu sehen in der Welt, und einige plagt sogar das schlechte Gewissen. Darf ich jetzt eigentlich in der Sonne sitzen, im Straßencafé und den Frühling genießen? Das erscheint manchen angesichts des Kriegsleids nur ein paar hundert Kilometer entfernt geradezu surreal und ungebührlich. Überforderung, Wut und Sorge über die Zukunft treibt viele Menschen gerade um. Das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit macht sich breit. Die Zahl der depressiven Verstimmungen schnellt in die Höhe. In diesen Zeiten scheint das Positive wie vom Erdboden verschluckt. Und genau darum soll es in unserer Sendung heute gehen. Bei allen Schreckensnachrichten, wo sehen Sie Positives in der Welt? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Wie wichtig es ist, für die eigene mentale Stärke, aber auch für unsere Gesellschaft, den Blick auch auf das Konstruktive zu richten, die Akkus wieder aufzuladen, das Positive im Leben wahrnehmen zu können und wie das möglich ist in dieser Weltlage. Darüber möchte ich in dieser Sendung sprechen mit meinen Gästen. Und dazu begrüße ich in Trier Professor Dr. Michaela Brohm-Badry, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für positiv-psychologische Forschung, Buchautorin und Kolumnistin unter anderem der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Frau Brohm-Badry.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und ich begrüße in Köln Georg Lollos, ehemaliger TV-Journalist, jetzt Achtsamkeitslehrer, Autor und Bewusstseinstrainer und Leiter der School for Being, wo er in Workshops und Seminaren vielen Menschen gerade jetzt auch in dieser belastenden Zeit begleitet und auch weiter Achtsamkeitslehrer ausbildet. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Lollos.
Guten Morgen zusammen.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren. Wie ergeht es Ihnen gerade? Wie gehen Sie mit den Schreckensnachrichten derzeit um? Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen gerade bei all dem gleichzeitig auch das Positive in der Welt zu sehen? Und wenn ja, wo können Sie das im Moment wahrnehmen? Und was denken Sie, sind die Medien in der Verantwortung, auch ihre Berichterstattung ausgewogener zu gestalten? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wo sehen Sie Positives in der Welt? Dazu hat sich meine Kollegin Katinka Albracht auf der Straße umgehört.
Also in der Welt ist nicht so viel Positives, außer die extreme Hilfsbereitschaft, der Krieg und natürlich auch das Engagement für den Klimawandel. Das ist das Positive an dieser doch dramatischen Zeit. Das ist schwierig einfach, sich das alles jeden Tag immer zu vergegenwärtigen, in welcher Zeit wir gerade leben.
Dass es immer noch Menschen gibt, die sich für die Ukraine einsetzen, dass es so viel positive Resonanz gibt in Aufnahme von Flüchtlingen und dass die Ukrainer so viel Mut haben.
In der Beziehung zu meinem Lebensgefährten und meinen Kindern und dem Enkel und den Menschen, die ich sonst so um mich herum habe, da kann man viel Kraft draus schützen.
Das ist ganz schwierig, weil ich privat auch im Moment in einer ganz schwierigen Situation bin. Da ist die Weltlage natürlich belastend, ne, sowohl Corona als auch Ukraine. Aber die privaten Dinge, die machen mich im Moment komplett zu. So ganz viel Positives sehe ich nicht, obwohl ich versuche immer, mich zu freuen über den wunderbaren Frühling und das Wetter.
Also ich
versuche das im Sport zu verarbeiten und also schöne Dinge zu machen jeden Tag und mich an den kleinen Dingen zu erfreuen und Urlaube zu machen und mich da zu entspannen. Ich versuche auch zu helfen, ich unterstütze auch, ich habe also Hilfspakete gepackt, ich werde auch eine ukrainische Familie aufnehmen, wenn ich wieder zurück bin und ich denke, ich tue schon sehr viel und man kann nicht rund um die Uhr machen, ne?
Der Sonne und dem guten Wetter tatsächlich. Irgendwoher muss man ja irgendwie was Schönes sehen. Und am Frühling und den Blumen.
Ja, zumindest ein bisschen Positives konnte meine Kollegin finden. Die Sonne, der Frühling, die Kinder. Wo sehen Sie persönlich das Positive in Ihrem Leben und Erleben, Herr Lollos, Frau Brombadri? Wir fangen mit Herrn Lollos an.
Hier und jetzt. Ich muss mich nur ins Hier und Jetzt zurückholen. Und wenn ich hier und jetzt bin, ich gerade ein Mann am Telefon, schaue raus in den Garten und sehe Blumen und Sonne. Und das ist bereits das zu genießen und dafür dankbar zu sein. Da sehe ich das Positive.
Dankeschön, Frau Brombadri.
Ja, also ganz persönlich natürlich meine Partnerschaft, das ist ja klar. Huskies haben wir und das ist wunderbar. Draußen im Wald, sehr schön. Und ich spiele sehr gerne Cello. Ja, das sind so meine. Ja.
Herr Lollos, was erleben Sie in den Sitzungen mit Gruppen? Danke, Frau Brombadri. Was erleben Sie in den Sitzungen mit Gruppen und Einzelcoachings? Wie sehr drückt diese Aneinanderreihung von belastenden Ereignissen derzeit den Menschen auf die Seele? Was nehmen Sie wahr?
Es gibt schon viele, die darunter leiden. Und ich hatte neulich zum Beispiel eine Teilnehmerin, die sich fast geschämt hat, als sie über die Osterferien in die Normandie gefahren ist und dachte, genau das, was Sie in der Anmoderation schon gesagt haben, ne, darf ich das jetzt überhaupt? Und ein Gefühl von Schuld ist dann aufgetaucht auch. Und dann erlebe ich auch immer wieder Überforderungen. Also da ist einfach so viel Klimawandel, vor allem natürlich auch, und plus Krieg und dann noch die persönlichen Probleme. Und das scheint viele zu überfordern.
Frau Brombadri, was erleben und beobachten Sie an Belastung derzeit? Wie geht es den Menschen?
Ja, wir können das natürlich international beobachten, in internationalen Studien. Das wird ganz klar, dass die Menschen derzeit leiden unter der mangelnden Planbarkeit. Also wie verläuft dieser Sommer? Haben wir wieder einen Pandemieschub? Was kann ich in der nächsten Woche oder im nächsten Monat tun? Kann ich einen Urlaub buchen? Was ist mit meiner Arbeit? Ja, wie wirkt der Ukraine-Krieg auf die Ressourcen meiner Firma, was auch immer? Also wir haben eine Situation extrem mangelnder Planbarkeit. Und hinzu kam natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren die Isolation der Menschen in der Pandemie. Und die ganze Situation führt zu einem sehr hohen Stressempfinden. Also Menschen haben ein viel höheres Cortisol im Blut, also Adrenalin und Cortisol, also Stresshormone im Blut. Und ja, hinzu kommt natürlich, dass wir im Homeoffice waren, mangelnde Wertschätzung, Inaktivität, festgebunden sein und so weiter und so weiter. Also auf gut Deutsch im Moment, das ist ein ziemlicher Tiefpunkt fürs Glück und für die Glücksforschung, ja.
Und bei all diesem, das Positive zu sehen, ist ja eigentlich ein Widerspruch und klingt nach Anstrengung. Frau Bombardier.
Ja, es ist natürlich, ja, Anstrengung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich auch eine Frage tatsächlich der Perspektive. Ja? Vorhin in diesem Einspieler war das sehr klar, dass einige Menschen haben gesagt, dass sie hilfsbereit sind, dass die extreme Hilfsbereitschaft was Gutes ist, dass der Einsatz gegen den Klimawandel zurzeit gut ist und so weiter. Und viele haben ja auch auf der persönlichen Ebene gesagt, sie sehen trotzdem den Frühling und die Blumen und das Wetter. Also man kann das sehr persönlich sehen, aber man kann der Sache auch einen Sinn geben. Eine Frau hat ja auch gesagt, dass sie selber Hilfspakete packt, also dass sie sich engagiert und die Situation sinnvoll nutzt. Und da sind wir natürlich schon bei einer ganz wichtigen Perspektive für das eigene Wohlbefinden. Ja, auch aus einer schlechten Situation sozusagen, dasjenige rauszunehmen, was der Situation einen Sinn gibt, wo wir uns sinnvoll betätigen können, wo wir selber noch so ein bisschen in unserem Leben selber steuern können bei dieser mangelnden Planbarkeit. Und da natürlich wird dann Zufriedenheit und vielleicht sogar auch, ja, ein Glück ist natürlich übertrieben, aber ein Maß des Wohlbefindens für die Situation frei, weil man ja etwas tut, weil man aktiv ist. Ja.
Herr Lollos, wie kann das gelingen, das Positive zu sehen aus Ihrer Sicht in dieser Zeit, in der viel Belastung ist?
Also ich habe ja nicht viel Kontrolle darüber, was im Außen passiert. Das habe ich sowieso nie. Also ich habe keine Kontrolle darüber, was gerade mein Körper macht. Ne? Vielleicht bilden sich gerade Krebszellen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber, was in der Außenwelt passiert. Krieg, Klimawandel, kann ich wirklich nur sehr bedingt etwas tun. Aber ich habe eben Kontrolle darüber, wie ich darauf reagiere und wie ich auf die Welt schaue. Und deswegen ist für mich, mich darum zu kümmern, um diesen Teil von mentaler Gesundheit, wie wir das im Englischen bezeichnen, zu sagen, okay, wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Welche Perspektive habe ich eingenommen? Und kann ich etwas tun, um diese Perspektive zu ändern? Und ne, wie Frau Brombardi auch schon gerade gesagt hat, dieser Perspektive einen neuen Spin zu geben und eine neue Ausrichtung.
Vor kurzem ist ja auch Ihr jüngstes Buch erschienen, Halt finden in sich selbst heißt es. Und da geht es auch um die mentale Gesundheit in der Krise unter anderem. Welchen Einfluss hat denn die Fähigkeit, das Positive sehen zu können auf die mentale und vielleicht auch auf die körperliche Gesundheit?
Einen riesigen Einfluss. Also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht stabil bin, wenn ich nicht glücklich bin, dann kann ich auch nicht wirklich für andere da sein. Also das ist für mich die Basis. Sie werden für ihre Kinder nicht gut da sein können, sie werden an ihrem Arbeitsplatz nicht gut da sein können, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie in eine Depression abrutschen. Deswegen ist für mich das Wichtigste, worum sich Menschheit kümmern kann und sollte, die innere mentale Gesundheit. Weil von der hängt ab, wie ich in der Welt stehe, wie ich mich verhalte. Ob ich in Krieg ziehe mit mir selbst und mit anderen, hängt von dem Zustand ab, in dem ich mich innerlich, emotional und mental befinde.
Frau Brombardi, Ihre Deutsche Gesellschaft für positive psychologische Forschung ist ja ein interdisziplinärer Forschungs- und Lehrverbund, der sich viel mit den Effekten von positiver Haltung und Sichtweise beschäftigt. Welche Effekte sehen Sie in der Forschung?
Ja, also wir können ganz klar zeigen, dass Menschen, die tatsächlich ein höheres Maß an Glücksempfinden haben, ja, die also mehr Glück in ihrem Alltag, also wenn jemand häufig positive Emotionen im Alltag erlebt, dann bezeichnen wir ihn als glücklichen Menschen in der Forschung. Ja? Also wir können fragen, wie oft erlebst du Freude, Zuversicht, Enthusiasmus und so weiter und so weiter. Und wir können ganz klar nachweisen, auch in internationalen Befunden, dass erstens das genau das gilt, was Herr Lollos gerade gesagt hat, nämlich erstens ein höheres Maß an Gesundheit haben diese Menschen. Das liegt insbesondere natürlich an den kardiovaskulären Effekten, also an Herz und Kreislauf. Die haben weniger Herzinfarkt, weniger Bluthochdruck. Wenn man glücklich ist, hat man weniger von diesen Erkrankungen, ja. Das Zweite ist, die Menschen mit mehr positiven Gefühlen haben längere Beziehungen und auch zufriedenere Beziehungen, sind zufriedener in den Beziehungen, die sie haben. Ja. Und sie entwickeln ihre Persönlichkeit stärker, weil sie sich mehr trauen. Ja. Wenn man gut drauf ist und offen ist, der Welt begegnet, dann natürlich ist man mutig und traut sich mal was zu machen und macht dadurch neue Erfahrungen. Und neue Erfahrungen sind ganz wichtig, um glücklich zu sein. Ja. Und das Letzte ist natürlich, was immer wieder bewiesen worden ist, wer sehr viel positive Emotionen hat, macht auch die steileren Karrieren. Die Menschen, die gut drauf sind, werden eher befördert. Das ist einfach so. Ja.
Das heißt, es verändert sich auch etwas neurowissenschaftlich, wenn wir den Blick auf das Positive richten oder im Hormonspiegel. Was passiert da im Körper konkret?
Ja, es passiert sehr viel neurowissenschaftlich. Und zwar das Gehirn entwickelt sich ja, das Gehirn ist ja plastisch. Also bis vor wenigen Jahren oder bis vor einem Jahrzehnt dachten wir, das Gehirn ist ausgereift bei Jugendlichen so oder spätestens mit Anfang 20 haben wir ein festes, fixiertes Gehirn und dann passiert nicht mehr viel. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben Neurogenese, also das heißt, wir haben Wachstum neuer Nervenzellen auch noch im späten Alter, im hohen Alter eigentlich bis zum letzten Atemzug. Und wir haben Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn baut sich ständig um. Und zwar nach dem, welche Erfahrungen wir machen. Das heißt, wenn wir uns positive Erfahrungen suchen, gute Erfahrungen, ja, wenn wir tatsächlich da gute Erfahrungen suchen, dann verstärken sich die neuronalen Netzwerke im Gehirn. Und wenn wir gute Erfahrungen suchen, dann verstärkt sich sogar die graue Masse. Das Gehirn ist umgeben von grauer Substanz. Es gibt graue und weiße Substanz. Die graue Substanz ist die außen liegt. Ja? Und wir haben bei glücklichen Menschen Verdickung in den Teilen des Gehirns, die tatsächlich für Glück zuständig sind, für Zufriedenheit, für Wohlbefinden, für menschliche Nähe und so weiter. Also für die Bereiche, die glücklich machen. So, das heißt, es lohnt sich wirklich tatsächlich, die Perspektive zu wechseln und mal zu gucken. Nicht immer nach dem Positiven nur zu gucken, aber zumindest positive und negative Gefühle in seinem Leben ins Gleichgewicht zu bringen, ja? Und gute Erfahrungen zu suchen, sozusagen, ja.
Nun ist ja die große Frage, wie schafft man das? Also wenn die Menschen gerade nur das Negative sehen, die Frage an Sie beide, dann ist es ja, sagen wir mal, relativ einfach zu sagen, schau auf die positiven Dinge. Aber wenn die Menschen gerade so absorbiert sind von dem, was da passiert und nichts Positives finden, was dann?
Also wenn ich antworten soll, es ist eine Übung. Es ist eine Übung, wie wir Zähneputzen üben oder wie wir putzen oder waschen. Das kann man sehr gut vergleichen mit dem, wie wir uns um unsere inneren Zustände kümmern. Also wenn ich mich dahin trainiert habe, die ganze Zeit, wenn Sie zu mir kommen, dann können Sie sich dahin trainiert haben, auf die Blumen zu schauen, die hier auf dem Tisch stehen oder auf den Dreck in den Ecken. Ne, das ist ja eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass ich den Dreck in den Ecken ignoriere, aber ich entscheide mich jetzt mal, auf die Blumen zu gucken. Und genauso ist es innerlich. Also ich kann die Entscheidung treffen, auf das zu schauen, zum Beispiel, wofür ich gerade dankbar bin, was hier und jetzt gut läuft in meinem Leben. Oder ich kann mich dazu entscheiden, auf das zu schauen, auf meine Sorgen zu gucken, auf meine Ängste zu gucken. Und das ist eine Übung. Und deswegen ist diese Form der mentalen Übung für mich eigentlich unerlässlich für ein glückliches Leben.
Und das heißt aber nicht, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das Negative weggemacht werden soll, dass es eine Schönfärberei ist und wir jetzt sagen, okay, alles ist schrecklich, aber ich gucke jetzt nur noch auf das Schöne, sondern es geht schon darum, beides in seiner Gleichzeitigkeit wahrzunehmen, richtig?
Ja, das, was Frau Brombardi gesagt hat, es braucht eine Balance, ne? Und ich muss halt in der Lage sein, das ist auch Teil der Übung, wahrzunehmen, wann bin ich überfordert von dem, was im Außen reinkommt. Also wir sprechen in der Achtsamkeitspraxis von Nahrung. Alles ist Nahrung. Zum Beispiel sind auch Worte oder was ich lese, Nahrung. Und wenn ich zu viel von negativer Nahrung aufnehme, dann kann sich das toxisch auswirken auf mein gesamtes System. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, dann werde ich instabil und davon hat niemand etwas. Ich kann nicht wirklich gut in der Welt sein, für mich da sein, für die Umwelt da sein, wenn ich innerlich instabil werde. Und deswegen geht es darum, ganz gezielt wahrzunehmen, wie viel kann ich aufnehmen. Ich habe zum Beispiel im Kloster gelebt während 9/11 und mein Lehrer Thich Nhat Hanh war sehr darauf bedacht, dass wir nicht zu viel Informationen reinholen. Ich habe bis heute kein einzig bewegtes Bild von 9/11 gesehen, von dem Einsturz der Türme. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht durchaus bewusst waren darüber, dass da über 3000 Menschen gestorben sind. So, das ist wichtig. Wie viel kann ich aufnehmen und wann muss ich mich vielleicht eben dem zuwenden, was mich wieder stabil macht?
Und vielleicht ist auch wichtig dabei zu wissen, manchmal wird ja gesagt, ne, soll man sich jetzt eine rosarote Brille aufsetzen, aber de facto ist es ja so, Frau Brombardi, dass wir eigentlich eine graue Brille aufhaben und die nur absetzen müssen, richtig? Weil wir eigentlich dazu neigen, das menschliche Gehirn dazu neigt, das Negative viel stärker wahrzunehmen.
Ja, ganz genau, Frau Wiesler, genau so ist es. Also die negativen Gefühle sind natürlich ein ganz wichtiger Teil der Ganzheit des Menschen. Wir können nur ganz sein und wir können auch nur tiefe Beziehungen haben, wenn wir den anderen und auch natürlich uns selbst akzeptieren, auch mit unseren negativen Gefühlen. Aber es ist genauso, wie Sie sagen. Es war in der Menschheitsgeschichte immer unglaublich wichtig, das Überleben zu sichern, unser eigenes Überleben. Ja? Also deshalb sind wir ständig auf der Suche, unser Gehirn ist ständig auf der Suche nach Bedrohung, um uns selbst zu schützen. Ja? Und das ist eben eine starke Überlastung derzeit, genau wie Herr Lullers das gerade gesagt hat. Wir haben eine Überlastung von diesen negativen Bildern und das nennen wir in der Forschung Negativity Bias, also eine Verzerrung hin zum Negativen. Ja? Menschen fokussieren sich instinktiv auf das Negative. Ja? So, und deshalb ist es so wichtig, weil es eben unser Überleben gesichert hat immer. Es war wichtig zu sehen, ob da ein Säbelzahntiger hinterm Busch hervorspringt oder ob der Chef uns angreifen will oder sonst irgendwas. Das ist halt wichtig, weil es unsere Existenz gefährden könnte. Ja? Aber deshalb kommt es darauf an, das tatsächlich das Überleben zu sichern. Und Und deshalb kommt es darauf an, eben ins Gleichgewicht der Gefühle zu kommen, uns das klarzumachen, dass wir eine Verzerrung haben, eine graue Brille aufhaben und dass wir die ab und zu abnehmen und dann beide Blickwinkel sozusagen betrachten und ins Gleichgewicht kommen. Ja.
Das heißt, es geht darum, das wahrzunehmen, was alles eh schon da ist. Nicht die Sache, sich schön zu reden, sondern im Grunde es ist eine Schärfung der Wahrnehmung dessen, was da ist, richtig?
Ganz genau, eine Schärfung der Wahrnehmung dessen, was da ist, im Gleichgewicht der Gefühle. Sich klarzumachen, ich bin vielleicht negativ verzerrt, jetzt guck doch heute mal auf das Schöne. Und wenn Sie vorhin, haben Sie gefragt nach Möglichkeiten, wie man es trainieren oder üben kann. Ja, genau. Es gibt in der Forschung zum Beispiel, wissen wir, ganz verschiedene Übungen, die hilfreich sind und sehr stark unterstützen. Zum Beispiel, was man zurzeit toll machen kann, ist die Übung Random Acts of Kindness, nennen wir die. Die kommt aus dem Angloamerikanischen und ist von der Emotionspsychologin Barbara Fredrickson.
Können wir die noch in 30 Sekunden machen? Dann kommen die Nachrichten.
Ja. Ach so, dann machen wir sie lieber danach.
Die ist nämlich sehr schön. Dann nehmen wir das jetzt als Cliffhanger für den Anfang des nächsten Teils.
Ja, prima.
Ich würde gerne nämlich noch ganz kurz vor den Nachrichten André Ruff zitieren, der uns auch geschrieben hat. Eine der wenigen Dinge, die mich wirklich freudig machen, ist das baldig verfügbare 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Ich bin dreimal geimpft und genesen und werde den Sommer endlich wieder nutzen, um günstig die Natur und das Land zu entdecken und mit Ruhe alte Freunde besuchen. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter bei allen Schreckensnachrichten. Wo sehen Sie Positives in der Welt? Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden und wir sind gespannt auf Ihre Stimmen und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wie geht's Ihnen? Wo sehen Sie Positives oder ist Ihnen das im Moment vielleicht gar nicht möglich? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Die Klimakrise, Corona und der Kriegsbeginn in der Ukraine, all das versetzte viele Menschen in eine Art Schockstarre. Seit Jahren nun sind die Medien schon voller belastender Nachrichten und Bilder. Bei dem scheinbar permanenten Leid auf der Welt fällt es schwer, Positives zu sehen, denn das Gehirn neigt dazu, das haben wir gerade schon gehört, sich auf die negativen Nachrichten zu fokussieren. Dabei brauchen wir besonders in Krisenzeiten einen Ausgleich, einen Gegenpol, etwas Stärkendes im Leben. Aber wie kann das gelingen? Bei allen Schreckensnachrichten, wo sehen Sie Positives in der Welt? Darüber möchte ich weiter sprechen mit der Autorin und Lernforscherin für positive Psychologie, Professor Dr. Michaela Brohm-Badry, dem Achtsamkeitslehrer und Buchautoren Georg Lollos und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie können wir bei diesem scheinbar dauerhaften Krisenzustand auch das Positive sehen? Was empfinden Sie als positiv derzeit in Ihrem Leben? Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Brohm-Badry, wir hatten einen wunderbaren Cliffhanger vor den Nachrichten, wo Sie nämlich gerade eine Übung vorstellen wollten, wie man es schaffen kann, das Positive überhaupt wahrzunehmen. Verraten Sie es uns.
Ja, also es gibt verschiedene Übungen, die tatsächlich schon belegt sind, dass sie positiv wirken auf unser Gemüt. Das ist, also ich hatte vorhin die Übung gemeint, Random Acts of Kindness, die aus dem Angloamerikanischen. Und zwar sind es zufällige Akte von Freundlichkeit. Das ist eine ganz tolle Übung. Also, dass wir zufällig schnell mal einem Menschen was Gutes tun, ungeplant. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich selber gut drauf sein möchte, ja, dann lasse ich jemanden vor an der Ampel, an der Kreuzung oder beim Einfädeln oder sowas, ja, weil ich weiß, das wirkt auf den, weil er sich freut oder ja, zumindest einen kleinen Impuls hat Richtung Freude und auf mich selber auch, weil das überträgt sich ja. Gefühle sind ja hochgradig ansteckend. Also das heißt, wenn ich jemand anders eine schöne Freundlichkeit tue, eine kurze, schöne Sache oder ich lasse jemanden in der Schlange vor beim Einkaufen, ja, also wenn Sie jetzt im Auto sitzen als Zuhörer oder so, vielleicht lassen Sie mal jemanden vor oder winken jemanden freundlich oder gucken mal bei der Ampel freundlich rüber oder lassen jemanden beim Einkaufen vor, wenn Sie jetzt gerade beim Einkaufen sind oder sonst irgendwas. Oder dem Nachbarn kurz helfen, ja, den Sperrmüll raustragen oder sonst irgendwas. Also einfach ungeplant. Ungeplant jemandem was Gutes tun.
Weil
damit tun wir uns selber.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Weil was macht das auch mit uns? Dem anderen natürlich tut es gut, deswegen ist es was Gutes. Aber was macht das auch mit uns, wenn wir anderen helfen?
Ja, Neurowissenschaftler sagen ganz klar, das Gehirn ist ein Sozialorgan. Das Gehirn, unser Gehirn ist verbunden mit den anderen Gehirnen. Wir stehen überhaupt nicht alleine da, so wie wir denken, sondern unsere eigenen Emotionen übertragen sich permanent auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und umgekehrt ist das genauso. Deshalb soll man sich ja auch mit Menschen umgeben, die einen stärken und die einem wohlgesonnen sind und so weiter. Weil die eigenen Anteile im Gehirn werden aktiviert, in der Regel so, wie die Anteile bei dem anderen auch aktiviert sind. Das können wir toll zeigen. Wenn wir zwei Menschen in eine Röhre schicken und wir zeigen dem einen einen Film, dann kann es sein, dass sich die Emotionen übertragen auf den anderen. Und besser ist es noch, wir sehen den anderen Menschen. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaftliche Forschung. Da hat die Tanja Singer mit ihrem Team gezeigt, dass wenn man einen Menschen stresst und man zeigt einem anderen das durch die Glasscheibe, dass der andere so gestresst ist mit schwierigen Aufgaben, die er gar nicht erfüllen kann, dass dann der Cortisolspiegel bei beiden ansteigt. Bei dem, der zuschaut, genauso wie bei demjenigen, also fast genauso stark, um die 30-40% stärker als bei einer neutralen Situation. Und da können wir ja sehen, wenn das schon durch die Glasscheibe funktioniert, dass sich unsere neuronalen Strukturen angleichen und damit eben auch unser Hormonstatus, Cortisol oder unsere Neurotransmitter, dann eben ist das, wenn wir Fernsehen gucken, das, was Herr Lullos vorhin gesagt hat, wenn wir Fernsehen gucken und die ganzen brutalen Bilder ständig sehen, dann ist das natürlich sehr ähnlich. Also es überträgt sich. Ja.
Und wenn wir anderen helfen, ist es ja auch eine Sache der Selbstwirksamkeit. Wir hatten am Anfang gesprochen über die Ohnmacht, die gerade empfunden wird. Und was Sie auch sagten, Herr Lullos, worauf habe ich eigentlich Einfluss? Mit was beschäftige ich mich mit den Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe? Dann lässt mich das ohnmächtig fühlen, wenn ich mich auch darauf konzentriere, worauf habe ich Einfluss? In dem Fall ist das eben, anderen was Gutes zu tun. Dann selbst ist es eine Art Selbstermächtigung, richtig?
Ja, und vor allem es ist es schön, was Frau Bromwardi da auch gerade gesagt hat, weil ich habe zum Beispiel in meinen Kursen und Ausbildungen gebe ich manchmal die Übung auf, lass doch einfach mal im Alltag vielleicht einen Euro fallen, wenn du unterwegs bist. Mhm. Oder auch fünf, wenn du gut drauf bist. Ne? Und nicht, weil ich sehe die Person gar nicht, die 5 Euro oder die einen Euro findet, aber ich weiß, das wird der Person gut tun. Und dieses Wissen tut mir schon wieder gut. Ja, also dieser Akt, dass ich etwas Gutes tue, deswegen erleben ja auch viele Leute das als etwas Positives. Es gibt ja viele Leute, die schenken lieber, als etwas geschenkt zu bekommen. Weil dieser Akt des Schenkens offensichtlich etwas in uns auslöst, was uns wirklich gut tut.
Hm. Ja. Genau. Wir müssen nochmal aufräumen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen von einer Hörerin aus Norddeutschland, die schreibt, genau das, die Zustände der Welt sind nicht die besten. Sie zieht Kraft daraus, zu helfen. Aber sie sagt, dieses Positive Thinking findet sie sehr unangebracht gerade. Das geht ihr so auf den Senkel und kann sie nicht mehr hören. Sie schreibt, lieber die kleinen Dinge aus dem Alltag genießen und helfen, wo man kann. Vielleicht, wenn Sie das nochmal sortieren können, was ist Positive Thinking und was ist das, worum es geht, wenn wir sagen, wir schauen da auf das Positive in der Welt?
Ja, fragen Sie mich. Also ich
gerne wer als erstes möchte, Sie beide. Es ist ein bisschen blöde, weil wir uns nicht sehen können, so ist das leider in diesen Zeiten. Okay. Aber genau, bitte starten Sie gerne.
Ja, dann sage ich einfach mal so aus unserer Perspektive, ich bin auch überhaupt kein Freundin von Positive Thinking oder so. Darum geht es in der positiven Psychologie überhaupt nicht. Das ist ein ganz großes Missverständnis, dass man denkt, die positive Psychologie beschäftigt sich mit positivem Denken. Das ist nicht so. Positives Denken stammt eher aus der Esoterik. Ja. Wir beschäftigen uns mit den Forschungsbefunden. Ja. Bei Positive Thinking denkt man an toxische Positivität. Also alles muss jetzt positiv sein, ja. Das ist, alles muss jetzt, wir müssen uns darauf fokussieren, auch wenn die Welt ganz schrecklich ist. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint, sondern es ist das Gleichgewicht gemeint. Es ist nicht ein bewusstes, ich zwinge mich jetzt zum Positivdenken, sondern ich wechsle mal meine Perspektive und gucke, ob man eine Sache nicht auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann, ja. Ja.
Herr Lollers, wenn Sie das vielleicht noch kurz ergänzen möchten, denn es geht ja nicht darum zu sagen, es ist Krieg, aber die Sonne scheint und dann ist ja alles kein Problem, sondern es geht darum, eben nochmal vielleicht zur Erläuterung für die Hörerinnen, was ist der Unterschied aus Ihrer Sicht?
Der Unterschied ist der, dass ich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich stabil sein muss, um dann handeln zu können. Wenn ich nicht stabil bin, wenn ich nicht in Frieden bin. Mein Lehrer Thich Nhat Hanh hat immer gesagt, wartet nicht darauf, dass da draußen der Frieden entsteht. Sei du der Frieden. Fang du an. Kannst du innerlich hier und jetzt Frieden haben? Und aus dieser Haltung des inneren Friedens und des Wohlbefindens und des Mitgefühls wirst du viel eher in der Lage sein, wirklich etwas zu tun für die Welt, als wenn du nur miserabel durch die Welt gehst. Und positiv thinking ist ziemlich ähnlich wie Frau Brombardi das gerade beschrieben hat. Also das heißt ja, ich verleugne. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass ich die Realität wahrnehme. Das ist das, was wir wollen. Wir möchten Realität wahrnehmen. Und hier und jetzt, wenn ich mir die Frage stelle, was ist hier und jetzt in diesem Moment gerade nicht in Ordnung? Also mein Mann sitzt am Telefon und schaut auf einen Strauß mit Tulpen. Das ist meine Realität gerade. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und denken, ja, aber der Krieg in der Ukraine oder ja, der Klimawandel. Aber nein, komm zurück ins Hier und Jetzt, in diesem Moment. Das ist die Realität. Und die Hörerin hat es ja auch gesagt. Also kleine Akte im Alltag, auf die fokussiere ich mich, was gerade gut ist, wofür ich dankbar sein kann. Und das gibt mir die Energie, dann zu sagen, okay, und was kann ich jetzt tun, um zu helfen? Und nochmal, ich zitiere viel meinen Lehrer Thich Nhat Hanh, aber der hat halt den Vietnamkrieg miterlebt und wirklich viel Leid mitgemacht. Und der hat das so, hat uns immer wieder so darin bestärkt und aufgefordert, dass wir stabil sein müssen, dass wir in Frieden sein müssen, um helfen zu können.
Sie haben gerade schon von der Nahrung, auch der geistigen Nahrung erzählt, auf die man gut aufpassen muss. Die Medien, das haben wir jetzt gehört, spielen eine große Rolle, wenn es um die adäquate Vermittlung der Nachrichten und der Bilder von Krieg und Katastrophen geht. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Bonn-Instituts für Journalismus und konstruktiven Dialog. Guten Morgen, Frau Heinrichs.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Das Bonn-Institut wurde vergangene Woche feierlich eröffnet. Warum kommt das gerade jetzt zur rechten Zeit? Was wollen Sie erreichen mit dem Institut?
Ja, das hat natürlich schon eine längere Vorgeschichte. Es ist ja nicht erst seit heute, dass wir entdecken, dass immer mehr Menschen bewusst den Nachrichtenkonsum beispielsweise vermeiden. Wir wissen aus Studien schon seit 2017, dass weltweit ungefähr ein Drittel der Menschen von sich sagen, ich vermeide bewusst ab und zu den Nachrichtenkonsum. Und Gesundheit. Und
Frau Brombardi.
Entschuldigung. Und das ist natürlich eine schwierige Entwicklung für unsere Demokratien, nicht wahr? Wenn wir keine informierten Bürgerinnen und Bürger mehr haben, weil die eben es nicht mehr aushalten, Nachrichten zu konsumieren. Und da ist der Journalismus aufgefordert, tatsächlich sehr viel nutzerorientierter zu werden, also viel stärker auf die tatsächlichen Informationsbedürfnisse der Menschen zu gucken und sich dahingehend auch ein Stück weit zu verändern. Und dazu wollen wir eben beitragen.
Das bedeutet, der Journalismus kann im Grunde die mentale Gesundheit der Menschen mit beeinflussen, richtig?
Ja, sicherlich. Also Journalistinnen und Journalisten rekonstruieren ja jeden Tag ein Stück weit die Realität für ihre Nutzenden. Und die Frage, was sie da heraussuchen und auf welche Art und Weise sie Informationen aufbereiten, hat natürlich einen ganz direkten Einfluss auch auf das Wohlbefinden der Menschen. Also ich kann auch noch eine weitere Studie gerne heranziehen, und zwar die Universität in Bath in England hat kürzlich 10.000 junge Menschen befragt. Und von denen haben die Hälfte gesagt, wir glauben, dass die Menschheit verloren ist. Ja, und das ist natürlich eine wahnsinnig dramatische Entwicklung. Wir brauchen diese jungen Menschen, denn wir müssen mit ihnen kreativ und mutig unsere Zukunft gestalten. Und ich wage zu behaupten, die haben ihre Informationen irgendwo her, die sie zu dem Schluss gebracht haben. Es gibt nichts mehr zu tun für uns. Also sie haben viel zu viel negative, deprimierende, mutlos machende Informationen bekommen. Und Journalismus hat da ganz klar eine Verantwortung, das zu ändern. Denn Journalismus bezeichnet sich als vierte Säule der Demokratie. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv auch etwas dazu tun, dass Menschen handlungsfähig bleiben.
Denn es gab ja auch Untersuchungen, glaube ich, ne, die nachgeprüft haben, ob das negative Denken, was die Menschen haben über, keine Ahnung, die Weltlage, ein Vermögen von Ländern oder so, dass das tatsächlich viel schlechter ist, als es der Realität entspricht, richtig?
Ja, ich kann alle Hörerinnen und Hörer nur dazu einladen, den Gapminder-Test, den man im Internet findet, mal zu machen. Der wurde von dem schwedischen Forscher Hans Rosling entwickelt. Und der ist damit international unterwegs gewesen und hat also getestet, was wissen die Menschen eigentlich über den Zustand der Welt. Und dabei kam immer raus, dass besonders gut informierte Menschen ein besonders schlechtes Bild vom Zustand der Welt haben. Also immer eigentlich daneben gelegen haben und immer dachten, die Dinge sind schlechter, die Menschen sind ärmer, sind weniger gebildet und so weiter und so fort, als was tatsächlich der Fall ist. Denn wir haben ja auch viele Fortschritte auf der Welt. Wir müssen nur hingucken. Und tatsächlich ist es so, dass die Berufsgruppe der Journalistinnen und Journalisten immer ganz besonders schlecht abschneidet, weil die sich daran gewöhnt haben, eben auf das Negative zu fokussieren. Und ich glaube, das ist für uns alle nicht gut.
Erklären Sie uns noch mal kurz, was macht den konstruktiven Journalismus aus?
Der konstruktive Journalismus sagt ganz klar, journalistisches Handwerk ist ganz wichtig. Wir brauchen natürlich Journalistinnen und Journalisten weiterhin als diejenigen, die eben auch dahin schauen, wo es in unserer Gesellschaft Probleme gibt. Aber wir sollten eben genauso kritisch darauf gucken, welche Lösungen es gibt oder welche Lösungsansätze. Das heißt also, wir drehen das ganze Rad. Wir sagen, wenn wir ein gesellschaftlich relevantes Problem identifiziert haben, dann schauen wir eben auch, wer macht denn schon was? Wo gelingt denn etwas? Wo ist vielleicht auch in der Vergangenheit etwas gelungen, wovon wir lernen können? Also das, was man eben auch aus der lösungsorientierten Kurztherapie kennt, tatsächlich dieses, ne, das immer weiter über Probleme reden, produziert weitere Probleme, sich auf Lösungsmöglichkeiten mit zu fokussieren, produziert Lösungen. Und das ist eine wichtige Säule des konstruktiven Journalismus. Darüber hinaus auch einfach mehr Perspektiven in die Berichterstattung mit einfließen zu lassen, eben nicht die eigene journalistische Sichtweise zu der einen maßgeblichen zu erklären, sondern auch zu schauen, was andere dazu zu sagen haben, noch sehr viel stärker, als das im Moment gemacht wird. Und eben auch proaktiv den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, auf eine konstruktive Art und Weise. Mit anderen Worten, wir sind nicht so große Fans von Talkshows, wo sich die Menschen gegenseitig niederbrüllen und der Stärkste am Ende vielleicht gewonnen hat oder man also eine Boxring-Situation eigentlich eher vor Augen hat, als das produktive Ringen um den gemeinsamen besten Weg in unsere Zukunft. Das würden wir uns viel stärker wünschen.
Jutta Franke Martini hat uns geschrieben, bei allen Nachrichten sollte am Ende eine positive Nachricht gesendet werden. So kann man ein Fünkchen Hoffnung haben. Ich habe dies schon mehrfach an ZDF und ARD geschrieben. Leider bis jetzt keine Resonanz. Nur negative Nachrichten gerade jetzt, die erschlagen mich. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz typisch. Da ist Frau Franke überhaupt nicht alleine. Wir alle kennen, glaube ich, Menschen in unserem Umfeld, die sich von den negativen Nachrichten erschlagen fühlen. Und wir müssen im Journalismus deshalb eben eine sehr intensive Diskussion über das Thema Relevanz auch führen. Ja, in den Nachrichtenredaktionen speziell wird im Grunde eine negative Nachricht als relevant betrachtet, während eine positive Nachricht eher als irrelevant betrachtet.
Das heißt ja auch,
wird.
Only bad news are good news, also auch die schlechten, richtig, Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Und dazu das forschen Sie auch in Ihrem Institut, aber es stimmt gar nicht, richtig?
Das war früher so. Also früher, als wir dann noch die Zeitungsjungen hatten, die an der Ecke standen und die Schlagzeilen rausgebrüllt haben, da stimmte das so. Und es stimmte auch eine Zeit lang noch im digitalen Zeitalter, als wir ein sehr stark anzeigengetriebenes Geschäftsmodell hatten im Journalismus und wir also zusehen mussten als Journalisten, dass ganz viele Leute möglichst auf unsere Seiten kommen, um die Werbung auch zu sehen und den Journalismus zu finanzieren damit. Aber heute wandeln sich die Dinge Und wir stellen also zunehmend fest, Bad News sind keine Good News mehr für die Medienunternehmen, weil die Leute nämlich sehr schnell wieder weg sind. Sie klicken also einmal auf eine Schlagzeile und dann sind sie wieder weg. Wenn sie aber einen konstruktiven Beitrag auf ihrer Seite platzieren, dann ist es eben so, dass da eben sehr viel Relevantes drin steckt für die Menschen. Ich sprach ja gerade über den Relevanzbegriff und dass sie eben länger bleiben, weil es eben auch interessanter ist. Das schafft Vertrauen in Medienmarken. Das produziert tatsächlich auch für die Medienunternehmen, die ja auch finanziell überleben müssen. Das produziert Abos oder Mitgliedschaften. Und insofern kann man heute gar nicht mehr sagen, dass Bad News Good für den Journalismus sind. Im Grunde ist das Umgekehrte der Fall. Aber das Umdenken hat im Journalismus noch nicht ausreichend stattgefunden, eben zu sagen, ich kann auch relevant sein, wenn ich auf Lösungen und gelungene Entwicklungen das Augenmerk richte.
Und das andere nicht vernachlässige. Ne? Herr Müller aus Weizheim hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Müller.
Ja, schönen guten Morgen, Müller hier. Zunächst, ich möchte was vorab sagen. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die weder, ich habe echt bewusst kein Internet und habe bloß ein Radio und genau, ja, und höre meistens Deutschlandfunk, das zum Ersten. So, und wenn ich mal zum Beispiel beim Deutschlandfunk die Nachrichtenstruktur, erst kommen Nachrichten und dann kommen die Berichte, wenn ich irgendwas höre, was mich stört, und es ärgert mich, dann schalte ich sofort aus und höre dann den Tag keine Nachrichten mehr, weil sonst. Also ich steuere meinen Medienkonsum ganz bewusst.
Super.
Wenn mir dann das ein Thema zu hart wird und ich weiß, es geht den ganzen Tag weiter, dann ist Schluss.
Das ist Selbstfürsorge, ne, Herr Müller? Das ist wirklich toll, dass Sie das so
absolut
gut hinkriegen.
Absolut, wenn ich merke, es regt mich auf, das sagt er etwas, was weiß ich, ich bin zwar nicht gegen Klimaschutz, aber wenn ich das Gerede manches Mal höre und da ist ganz groß drin, Schluss. Dann ist sofort Schluss.
Wenn wir körperlich bedroht sind durch Dreck oder Viren oder so, dann waschen wir uns und schützen uns, ja. Und das ist eben der psychische Schutz, Psychohygiene, ja. Herr Müller, sagen, das ist, ja. Sie schützen Ihre Psyche. Das ist sehr gut.
Sagen, ja.
Herr Müller, da sind Sie nicht alleine. Uta Bornschein hat uns auch geschrieben und rät genauso zur Medienhygiene dringend. Sie gönnt sich nur Nachrichten von Sendern mit ethischen Richtlinien und transparenten Verpflichtungen dem Bürger gegenüber, wie dem Deutschlandfunk und dem SWR2. Hat kein TV, geht ab und an ins Internet. Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie angerufen haben. Frau Heinrichs, was ist Ihre Empfehlung zum Medienkonsum in diesen Zeiten?
Ja, ich denke, Herr Müller hat da schon die Richtung vorgegeben. Wir müssen natürlich ein Stück weit da auch Selbstfürsorge betreiben und uns gezielt eben Medien aussuchen, die uns gut informieren. Ich glaube nämlich, dass es keine Alternative sein sollte, sich nicht mehr zu informieren. Es ist für unsere Gesellschaft eklatant wichtig, dass wir informiert sind und eben auch informierte Wahlentscheidungen irgendwann treffen können, nicht wahr? Aber das bedeutet nicht, dass wir rund um die Uhr Nachrichten verfolgen müssen, dass wir auf jede Push-Notification klicken müssen. Also ich würde sogar dazu raten, solche Push-Notifications eben auf das Handy einfach auszuschalten und zu sagen, ich setze für mich eine Zeit fest am Tag, wo ich Nachrichten konsumiere und dann soll es auch gut sein. Vermutlich wird es ausreichen, wenn ich mich morgen wieder informiere oder auch mal einen Tag auslasse.
Es gibt ja diesen Begriff des Doomscrawling, der macht seit einiger Zeit die Runde. Verraten Sie uns noch mal kurz, was das ist.
Ja, das ist eben dieser Effekt, dass wir das Gefühl haben, wir dürfen nichts mehr verpassen und also permanent online sind und wirklich reingezogen werden in diese Negativität der Nachrichtenereignisse und uns davon kein Stück mehr distanzieren und eben nicht mehr die Frage stellen, was davon ist wirklich relevant für mich zu wissen. Das kam ja eben auch auf. Und oftmals ist eben sehr viel weniger Information für uns besser, um handlungsfähig zu bleiben. Und insofern würde ich wirklich sagen, dieses Doomscrolling ist ein Stück Medienkompetenz. Das müssen wir vielleicht auch lernen. Es gibt zwar ja schon das Internet eine ganze Weile, aber viele von uns sind ja trotzdem noch da reingewachsen. Und ich denke, da haben wir noch einen gewissen Nachholbedarf zum Teil, einfach dann auch zu sagen, egal was da blinkt und piept und mich lockt, weiter dran zu bleiben, ich mache jetzt aus und tue was anderes, was im Zweifel besser ist für mich.
Wir segeln schon. Ja, bitte, Herr Lenners.
Ich würde gerne was aufgreifen, was Frau Heinrichs gerade gesagt hat, weil ich finde es so wichtig, sie hat den Begriff der Medienkompetenz reingebracht. Und mit dieser inneren Selbstfürsorge, also dass ich wahrnehme, was passiert in mir, was haben bestimmte Informationen für einen Effekt auf mich, dass damit. Wir brauchen auch eben politische ein politischer Handlungsbedarf hier nötig. Das heißt, wir müssen eben auch Geld in die Hand nehmen, um den Leuten beizubringen, mit ihrer eigenen Psyche gut umzugehen, also selbstfürsorglich umzugehen. Als ich ins Kloster gekommen bin, habe ich mit einer Depression, das Erste, was ich gedacht habe, war, warum habe ich das nicht als Kind gelernt? Mir wäre einfach vieles erspart geblieben. Darum ist es für mich wichtig, dass Politik hier auch handelt.
Frau Bombardi?
Ja, und zur Handlungsfähigkeit, genau das, was Frau Heinrichs gerade gesagt hat, handlungsfähig bleiben, das ist ganz entscheidend. Was nämlich die negativen Nachrichten mit uns machen, ist ein Phänomen, was Seligman schon in den 60er Jahren genannt hat, nämlich erlernte Hilflosigkeit. Wenn eine sehr dominante Umgebung existiert, wenn wir sehr dominante Partner oder Partnerinnen haben oder sehr dominante Eltern, ja, die alles reglementieren wollen, dann kann es sein, dass wir in einen Zustand kommen der erlernten Hilflosigkeit. Wir werden immer hilfloser und eben unmotiviert, amotiviert. Mhm. Ja. Also, und da müssen wir raus. Denn im Moment ist die Situation so, dass sie häufig das Negative uns so stark dominiert, wie ein dominanter Partner oder dominante Eltern. Mhm. Wir müssen uns davon befreien und sagen, so, wir wehren uns gegen diese erlernte Hilflosigkeit. Wir wollen aktiv bleiben.
Also hin zum konstruktiven Denken in allen Ebenen, auch im Journalismus. Ja. Die Nachrichten warten deshalb an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Ellen Heinrichs, Geschäftsführerin des Bonn-Instituts. Schön, dass Sie bei uns waren. Und wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Bei allen Schreckensnachrichten, wo sehen Sie Positives in der Welt, rufen Sie uns schnell noch an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema: Bei allen Schreckensnachrichten, wo sehen Sie Positives in der Welt? Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 und das hat auch getan Hermann Kast aus Speyer. Guten Morgen, Herr Kast.
Guten Morgen.
Wo sehen Sie das Positive in Ihrer Welt?
Ja, im Moment leben wir im Frühling und alles, was blüht und aufwächst, das stimmt mich froh. Und ich fotografiere gern, das habe ich ja Ihnen im E-Mail auch schon gezeigt. Ich fotografiere gern, was da blüht.
Mhm. Und was gibt Ihnen das dann, wenn Sie das fotografieren?
Es freut mich. Es freut mich einfach. Und das Verrückte dabei ist, das habe ich Ihnen auch gemeldet, dass ich diese Diskrepanz trotzdem erlebe. Bei uns ein herrlicher Frühling und in der Ukraine fallen Bomben. Mhm. Aber wir können das leider nicht auflösen. Das ist gleichzeitig. Mhm. Und es ist verrückt. Oder irreal, wie ich gesagt habe.
Mhm. Aber das ist nichts, was Ihnen ein schlechtes Gewissen macht, wie Herr Lollers das geschrieben hatte, dass das manchen der Menschen bei ihm so geht?
Nee, es macht mir, also schlechtes Gewissen macht es mir nicht, weil ich kann ja nichts dafür. Ich kann für beides nichts. Dass es schön ist draußen in der Natur, das tut uns ja gut. Und das sollen wir auch genießen, wirklich genießen. Und auf der anderen Seite, ich kann gegen den Krieg von Herrn Putin kann ich nichts machen. Das ist ein Verbrecher, der da am Werk ist und die ganze Welt kann den nicht aufhalten.
Ich finde das so schön, Herr Kass, dass Sie so in der Realität einfach mittendrin stehen. Manchmal sage ich, wenn Leute ein Schuldgefühl haben, weil sie sagen, mir geht's so gut und da drüben ist Krieg, dann Schuld hat manchmal auch so ein bisschen was mit Größenwahn zu tun, weil ich dann denke, ich könnte irgendetwas tun, aber nein, ich kann gerade nichts tun oder nur sehr vielleicht minimal, wie vorhin in dem Einspieler die Hörerin, die die Pakete packt oder ukrainische Flüchtlinge aufnimmt. Ne?
Ja, aber solche Hilfsmöglichkeiten gibt es ja.
Genau.
Die habe ich hier bei Au erlebt.
Genau, aber zu gucken, die Realität zu sehen von Sonne und Blumen, die ist genauso da wie die Realität vom Krieg.
Ja, natürlich. Und das ist ja das Verrückte unserer Welt, dass wir beides immer gleichzeitig haben. Mhm.
Frau Bombardi.
Ich glaube, dieser Moment, eine Blume zu fotografieren, Herr Kast, was Sie geschildert haben, ist ja ein wunderbarer Moment, dass man sich öffnet für die Schönheit sozusagen. Ja. Ist das, was wir nennen, die Mikromomente der Liebe. Ja, im Angloamerikanischen ein bisschen vielleicht zu much für uns in Deutschland.
Klingt aber ein bisschen kitschig, aber Moment, wir verstehen, was dahinter
ein bisschen
steckt.
Kitschig. Ja, also vielleicht können wir sagen, kleine Momente der Zuwendung oder also dass man diese Schönheit einfach in dem Moment sieht. Und diese Micro-Moments of Love sozusagen, die kann man eben auch mit anderen Menschen haben, einen anderen mal intensiv angucken, einen kurzen Moment wahrnehmen, Blickkontakt, jetzt in Zeiten von Masken und so, da haben wir ja nicht so viel, aber wir können die Augen sehen, wir können kurze Momente der Nähe herstellen. Und wir wissen, dass es zwei Dinge gibt, die Menschen tun können, damit es ihnen besser geht, die ganz wichtig sind. Und dazu gehört eben, dass als erstes und wichtigstes ist die Verbundenheit mit anderen Menschen und die Verbundenheit zur Schönheit beispielsweise hier, oder die Verbundenheit eben vor allem mit Menschen, aber eben auch zur Schönheit der Natur. Also wenn wir uns mit etwas verbunden fühlen, dann geht es uns schon viel besser. Ja? Also rauszugehen, die Nachbarn zu treffen auf der Straße, mit jemandem zu sprechen beim Einkaufen, kurze Kontakte herzustellen, ist schon viel, viel besser, als isoliert zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und sich traurig zu fühlen. Ja. Also das ist ein wichtiges Ding. Und das andere ist eben Aktivität, aber darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Ja.
Vielen Dank, Herr Kast, dass Sie angerufen haben. Und wir gehen direkt rüber zu Wolfgang Heising. Guten Morgen, Herr Heising.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Positives?
Ja, ich habe geschrieben, ich habe in dieser Situation ich bin ausgebildeter Komponist und habe ein Lied verfasst in 4 Stimmen mit ukrainischem Text. Und da ich ja ein gelernter DDR-Bürger bin und nur damals Russisch hatte, habe ich natürlich gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht ganz stimmt und dass da noch ein gebürtiger Ukrainer oder eine Ukrainerin darüber noch mal sehen muss und das beurteilen muss. Und dann ging da so eine positive Entwicklung los, dass ich erst mal jemand suchte. Und das ging über viele Ecken, landete dann in Chemnitz. Und da gab es eine Klavierlehrerin, eine Ukrainerin, die hat mir dann geholfen. Und sie hat sich auch nicht sicher gefühlt, hat dann wieder nach Kiew das geschickt. Und das ging dann wieder zurück bis nach Budapest. Und wieder zurück. Und jetzt ist ein sehr guter Text entstanden, in dem die Problematik der Ukraine behandelt wird. Und das hat neue Freunde gebracht und hat auch Beziehungen gebracht. Und jetzt suche ich ein Ensemble, was das Lied singt.
Gut, alle können sich jetzt hiermit aufgerufen fühlen.
Ja. Oh, schön. Das ist genau das. Es hat Beziehung gebracht, es hat Verbundenheit gebracht. Und, Herr Heising, was Sie noch gemacht haben, natürlich, Sie sind aktiv geworden. Und das ist genau das zweite Moment, Aktivität. Ja? Nicht nur körperliche Aktivität, sondern etwas tun. Also wir wissen, Passivität und Zurückgezogenheit, Isolation und Passivität, ja, das sind die Booster für negative Gefühle. Und das Gegenteil eben, Verbundenheit und etwas tun, rausgehen, etwas tun, etwas unternehmen, aktiv sein, das eben hilft uns unheimlich, die positiven Emotionen zu stärken.
Ja. Und Georg Lolles auch dieses Übersetzen in etwas Kreatives, richtig? Zu schreiben, zu malen.
Genau, aber das ist ja vor allem in Bewegung kommen. Das ist ja das, was Frau Brohm-Bardi gerade gesagt hat, ne? Dieses in Bewegung kommen. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich im Kloster lebte und wieder so einen Anflug von Depression hatte und in mein Tagebuch schrieb, habe ich irgendwann ganz aus einem Impuls heraus meinen Stift von der rechten in die linke Hand genommen und habe angefangen, mit links zu schreiben. Und ich habe festgestellt, dass einfach dadurch, dass ich so eine körperliche Veränderung gemacht habe, etwas in meinem Gehirn sich verschaltet hat und mir ging es viel besser. Und von da an habe ich angefangen, körperliche Veränderungen vorzunehmen. Ich habe meine Möhren mit links geschnitten, ich habe die Jacke zuerst mit dem linken Ärmel angezogen und wenn niemand in der Nähe war, bin ich auch rückwärts gegangen. Also ich habe einfach versucht, körperlich Veränderung reinzubringen, um aus diesem eingefahrenen Strom der gleichen Sichtweise rauszukommen.
Ja, und eben in Bewegung zu kommen, so wie Sie das schon gesagt haben, Herr Lulus, das ist genau der Punkt, in Bewegung kommen. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen auch also rückwärts gehen oder die eben auch tatsächlich dann laufen, walken oder spazieren gehen, dass nach ungefähr 10 Minuten schon im Gehirn Dopamin frei wird. Dopamin ist das große Belohnungsneurotransmitter, ja. Also der uns zufrieden und glücklich macht und der möchte, dass wir uns weiter bewegen. Und das ist das größte Geheimnis eigentlich für dieses in Bewegung kommen, dass wir immer denken, dass wir vorher schon motiviert sein müssten. Wir müssten motiviert sein, jetzt rauszugehen in den Wald und zu bewegen oder auf die Berge, in die Felder. Nein, das ist gar nicht so. Die Motivation, das Dopamin kommt, wenn wir angefangen haben. Das heißt, der Anfang ist das Entscheidende und dann zu sagen so, ich fange jetzt einfach an. Ich weiß, ich habe jetzt keine Lust, aber ich fange jetzt einfach an. Ich gehe raus in die Natur. Und dann werden wir sehen, nach 10 Minuten setzen die ersten Neurotransmitter ein und wir sind sehr glücklich und zufrieden, wenn wir dann nach Hause zurückkommen. Das ist das größte Geheimnis der Motivation.
Also die Sofortmaßnahme, ja, den inneren Schweinehund.
Dass man erst anfangen muss und dann wird Motivation kommt zu dem, der sie ruft, habe ich mal geschrieben. Oder im Seminar, in unseren Seminaren behandeln wir genau das. Motivation kommt zu dem, der sie ruft. Also mit etwas anfangen, rauszugehen und dann zu sagen, guck, wie schön das ist.
Ich würde gern herzlichen Dank erstmal noch an Herrn Heising und ich würde gerne noch einige Hörerstimmen zitieren, die uns gemailt haben, weil da kommt viel rein. Manfred Kerler hat geschrieben, ich beziehe meine positiven Gefühle aus meinem Zuhause. Ich lebe im Remstal, 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Das ist für mich das Zentrum des Paradieses. Streben nach Glück ist immer etwas kurzfristig. Glück ist wie eine Schneeflocke, die in eine warme Hand fällt. Deshalb ist das Streben nach Zufriedenheit mein Schlüssel zum Glück, weil Zufriedenheit ein viel längeres Gefühl ist. Und Antje Duppel hat uns aus Stuttgart geschrieben, ich bin dankbar, dass meine Familie, insbesondere mein Kind, gesund ist und ich bin glücklich, wenn sie laut lacht. Am schönsten ist es, anderen zu helfen. Danke, dass Sie das Thema erläutern. Es hilft mir zu verstehen, dass man Negatives eher wahrnimmt. An meinem nächsten Depri-Tag versuche ich mich daran zu erinnern. Und vielleicht können wir noch einen lesen von einem Hörer, der eine Hörerin, die anonym bleiben möchte. In der jetzigen Zeit, in der ich nicht selten Angst habe wegen dieses Krieges, sage ich mir immer, erstens, es gibt ständig Krieg auf der Welt überall und überall gibt es auch Beispiele, wie Menschen überleben, weiterleben und trotzdem alles Neues und Gutes schaffen. Also schaffen wir das auch. Zweitens, der Zweite Weltkrieg war furchtbar, grausam und schrecklich und danach hatten wir den längsten Frieden, den es hier je gegeben hat. Wir haben viel gelernt und unsere Mentalität hinterfragt. Das ist eine große Leistung. Drittens, plötzlich geht einiges schneller. Der Wirtschaftsminister arbeitet wie ein Besessener daran, uns von fossilen Energieträgern zu befreien. Das klingt für mich nach Zukunft. Und viertens, wir denken viel intensiver darüber nach, was wirklich wichtig ist. Ich höre Sie schon lachen, Herr Lollos, Frau Brohm-Bardi. Das ist die richtige Sichtweise, ja, Ihrer Meinung nach?
Ja, absolut. Also ich finde die Zuhörerin ja wahrnimmt, ist sie sieht die Realität erstmal. Ne? Natürlich findet überall, und das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen, hat überall Krieg stattgefunden an irgendeinem Ort der Welt. Aber gleichzeitig sehe ich die Realität dessen, was hier und jetzt auch ist, nämlich Frühling, Sonne, Blumen, was wir ja auch schon besprochen haben. Und diese Balance herzustellen, das ist einfach wesentlich für meine innere Selbstfürsorge.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Daniel Rentsch aus Dresden. Guten Morgen, Herr Rentsch.
Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo.
Was ist Ihre positive Ihr positiver Impuls, den Sie haben und den Sie mit uns teilen möchten?
Ja, mein positiver Impuls besteht tatsächlich auch aus einem Ehrenamt, und zwar ein Ehrenamt, das sich tatsächlich auch mit einem Thema beschäftigt, das sehr oft negative Schlagzeilen macht, nämlich Gewalt und problematische Sicherheitszustände im öffentlichen Raum. Ich arbeite ehrenamtlich beim Heimwegtelefon e.V. Das ist ein Verein, der eine Telefonhotline schaltet, die jeden Abend erreichbar ist, wo man anrufen kann innerhalb der Öffnungszeiten, wenn man unterwegs ist und sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte jetzt gerne irgendeine Begleitung haben auf meinem Weg. Und kann das vielleicht gar nicht genau beschreiben, was das jetzt gerade ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt direkt verfolgt werde. Aber es ist irgendwie etwas, dass ich sage, ich hätte gerne jemanden am Telefon. Und diese Person begleiten wir dann auf dem Weg. Wir nehmen den Weg auf, fragen dann mal, wo bist du gerade, und bringen die Leute dahin, wo sie hin möchten. Und das ist ja ein Thema, was auch immer wieder in den Medien kommt. Gewalt, vor allem gegen Frauen, Sicherheit allgemein im öffentlichen Raum. Und wir erleben, dass es diese Fälle natürlich gibt, sie aber tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Anteil eigentlich dessen ausmachen, was bei uns an Anrufen eingeht. Also in den meisten Fällen ist es so ein diffuses Gefühl, was die Menschen haben, dass sie vielleicht auch aufgrund von Berichterstattung, von Erfahrung im persönlichen Umfeld sagen, nee, das ist jetzt gerade nicht schön. Und ja, das ist für uns ganz toll, dass wir auf der einen Seite danach merken, ich konnte einem Menschen helfen, und auf der anderen Seite natürlich einer Person, die unterwegs ist, ganz doll unterstützen konnten, einfach in diesem Moment.
Das heißt, ja, das ist etwas, was Ihnen in dem Moment dann das Gefühl gibt, auch wieder was getan zu haben und positiv nach Hause gehen lässt, wenn Sie das gemacht haben?
Genau, also wir können es tatsächlich von zu Hause aus machen. Also ich kann mich gemütlich auf mein Sofa setzen und von dort aus diese ehrenamtliche Arbeit tun. Und genau, das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl.
Frau Bumwarte.
Das ist ganz wichtig, was Sie sagen, Herr Rinsch. Das ist nämlich ein Element, was wir kennen, wo wir wissen, dass das so viel Kraft gibt, nämlich das Sinnerleben, nennen wir das. Also Menschen wollen einen Sinn haben, etwas tun. Ja? Was ist unser Beitrag für das große Ganze? Also wir wollen etwas tun, was über uns selbst hinausgeht. Die einen schützen die Umwelt, andere schützen eben andere Menschen, so wie sie das tun. Ja? Also wir müssen irgendetwas beitragen zum Wohlbefinden des großen Ganzen, zum Guten des großen Ganzen. Ja? Andere Menschen machen andere glücklich. Oder helfen ihnen, den inneren Kern zu finden, so wie Herr Lollos. Also das heißt, wir müssen einen Beitrag leisten, wenn wir wirklich großes Wohlempfinden und Wohlbefinden spüren wollen. Ja.
Genau, also unser Ansatz ist halt, wir können natürlich nicht die Gesamtproblematik auflösen. Wir werden nicht mit einem Fingerschnips dafür sorgen können, dass alle Menschen sich auf ihrem Weg wohlfühlen. Wir wissen, dass es diese Probleme gibt. Aber wir können sie jetzt nicht einfach mit einem Fingerwisch ungeschehen machen. Aber wir können in diesem Moment jetzt einfach was tun. Wir können jetzt da sein, um diese 10, 20 oder vielleicht auch eine Stunde einen Menschen auf diesem Weg zu begleiten und zu helfen.
Ja, genau.
Vielen Dank, Herr Rentsch, dass Sie uns davon erzählt haben. Ich will Herrn Lollos noch einatmen, möchte was sagen?
Nee, ich wollte nur das Stichwort nochmal vom des Wohlbefindens aufgreifen, wie wichtig aus meiner Perspektive es einfach ist, dass wir uns um unser inneres Wohlbefinden kümmern. Ne, und oft stolpern die Leute unbewusst da rein oder haben es vielleicht von zu Hause aus mitgebracht, aber haben kein richtiges Bewusstsein darüber, dass das, was zum Beispiel Herr Rentsch tut, auch für sie ist, ihnen etwas Gutes tut. Oder wenn sie in Bewegung kommen, dass dieses Wohlbefinden dann dadurch entsteht und dass wir einfach in der Gesellschaft mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass wir etwas tun können, um wohlbefindlicher durch die Welt zu gehen, glücklicher, zufriedener durch die Welt zu gehen, mit weniger Ängsten, mit weniger Ärger durch die Welt zu gehen. Und das ist einfach nochmal der Appell von meiner Seite auch an Politik, da mehr zu investieren, so wie wir ja auch für Gesundheitsvorsorge Gesundheitsvorsorge investieren, in seelische mentale Gesundheitsvorsorge zu investieren.
Ja. Vielen Dank, Herr Rentsch, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer wunderbaren Aktion, und weiterhin viel Freude damit. Um mal auf so einer systemischen Ebene das vielleicht Positive dieser gesamten Krisenzeit drauf zu schauen. Dr. Florian Roth vom Fraunhofer-Institut hat in dieser Sendung vom Bounce-Forward-Effekt gesprochen, der in einer resilienten Gesellschaft möglich ist. Das bedeutet eben, dass man nicht nur Krisen übersteht, in den Ursprungszustand zurückkommt, sondern dass man sogar noch lernt und gestärkt aus einer Krise hervorgeht. Ja. Was denken Sie beide, was könnte dieser Bounce-Forward-Resilienz-Effekt sein in den kommenden Jahren? Und was muss vielleicht auch Politik tun, um unsere Gesellschaft noch resilienter zu machen und die Positivität zu fördern? Ja. Möchten Sie starten, Frau Brombardi? Also,
das ist natürlich der Effekt des posttraumatischen Wachstums, nennen wir das. Früher dachten wir, dass Traumata, schreckliche Ereignisse, die uns passieren, dass die nur zur Zerstörung des Ichs beitragen. Ja? Aber inzwischen wissen wir, dass auch ungefähr 60-70% der Menschen, denen ein Trauma begegnet, die sagen, sie hätten hinterher Wachstumsschübe gehabt. Also ein Wachstumsschub für die Persönlichkeit. Sie fühlen sich besser, sie fühlen sich sicherer, sie fühlen sich mehr in sich geborgen, sie fühlen sich mit anderen Menschen besser verbunden. Also ein tieferes Erleben, ein tieferes positives Erleben nach solchen traumatischen Ereignissen. Ja, was das jetzt sein könnte, das ist ganz klar. Also ich plädiere ja für ein Leistungsparadigma, was Wohlbefinden mit einbezieht. Ja, wir denken immer, Leistung ist Arbeit durch Zeit. Ja, das natürlich gibt führt zu einer wahnsinnigen Hetze, zu den ganzen psychischen Erkrankungen natürlich auch, Stressempfinden und Burnout und so weiter. Ich plädiere dafür, das Wohlbefinden einzubeziehen. Arbeit ist Leistung mal Wohlbefinden durch Zeit. Also den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, so wie der Humanismus das 2000 Jahre lang gemacht hat. Wir müssen den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht eben das rationale Prinzip einer sich ständig wandelnden und wachsenden Ökonomie. Ja.
Herr
also wir können das,
und ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten und ein ganz konkretes Training an den Menschen an die Hand zu geben, ne, und auch schon in der Schule an die Hand zu geben. Wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen? Wie kann ich mit schwierigen emotionalen Zuständen umgehen? Es ist ja möglich, mit Ängsten umzugehen. Es ist möglich, mit einem inneren Ärger oder mit einer Wut umzugehen. Dafür gibt es ja mittlerweile massenweise Trainings und das wirklich Leuten an die Hand zu geben, um das Wohlbefinden einfach zu stärken, weil wir wissen, ich weiß, wenn ich durch die Welt gehe mit Ärger, mit Angst, dann bin ich im Krieg, entweder mit mir oder mit anderen. Und dann entsteht die Welt so, wie wir sie gerade erleben.
Ich würde gerne noch einige Hörer zitieren. Es hat Renate Klein uns geschrieben. Ich bin 68, lebe allein. In dieser kontaktlosen Zeit beschäftige ich mich mit virtuellen Kontakten bei Facebook. Dabei habe ich festgestellt, dass nicht nur die schlechten Nachrichten bedrückend sind, sondern insbesondere die Kommentare mancher Zeitgenossen, die in ihrer Häme, Wut und anderen negativen Emotionen kaum zu ertragen sind. Ich merke, dass mich diese Art des Kontaktes belastet und versuche mich, soweit es geht, davon fernzuhalten. Zum Glück habe ich einen großen Garten und kann mich durch Neugestaltung und Pflege sinnvoll emotional wieder aufbauen. Dann würde ich gerne Herrn Weber zitieren. Er sagt, obwohl er momentan unter einer akuten Corona-Infektion leidet, trotz dreifacher Impfung, hat er Hoffnung und sieht es positiv, dass sein Körper dagegen ankämpfen kann. Blühende Blumen sind schön, sagt er, und als Ansatz findet er positiv, wie sich Frau Baerbock entwickelt. Dann haben wir noch Herrn Eichner, Bernd Eichner, der uns geschrieben hat. Im letzten Jahr konnte ich eine Corona-Infektion, das volle Programm mit Luftröhrenschnitt, Koma und langer Rehabilitation nur knapp überleben, da mir viele engagierte Ärzte und Pflegerinnen sowie viele Menschen mit ihren guten Wünschen zur Seite standen. Dafür bin ich sehr dankbar und diese positive Erfahrung begleitet mich jeden Tag. Dazu passt vielleicht auch noch, was uns Nina Schwippert geschrieben hat. Sie schreibt jeden Tag vorm Einschlafen, sich an 5 Erlebnisse, Ereignisse oder Ähnliches des abgelaufenen Tages erinnern und dafür sich innerlich bedanken. Das können auch sozusagen Kleinigkeiten sein, wie ein zwitschernder Vogel, eine blühende Wiese und so weiter. Das wirft das Thema auf Dankbarkeit vielleicht noch jetzt am Ende der Sendung kurz, das die beiden erwähnt haben. Wie wichtig ist es, Dankbarkeit empfinden zu können oder wie sehr hilft uns das, Dankbarkeit empfinden zu können, darin positiv uns um unsere mentale Gesundheit und unser Wohlergehen und damit auch das der Gesellschaft zu kümmern. Mhm. Welcher Faktor ist Dankbarkeit?
Dankbarkeit, ist ganz wichtig. Dankbarkeit öffnet unsere Seele, ja. Also wir nennen das open-minded. Man öffnet sich und dann tatsächlich kann man sich der Welt zuwenden, wenn man für irgendetwas dankbar ist. Und die meisten Menschen haben ja irgendwas, für das sie dankbar sein können. Für was bin ich gerade im Moment dankbar? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Es öffnet die Seele und dadurch können wir uns anderen Menschen zuwenden. Dadurch können wir Verbundenheit erleben und eben aktiv das Leben gestalten durch Dankbarkeit. Ja.
Ganz kurz da gleich zu Ihnen, Herr Nellois, aber gerade in dieser Sekunde kommt noch eine Mail dazu von Margarete Knorzer rein, die genau das sagt. Dank für die kleinen Wunder im Alltag. Geschehnisse, die man weder planen, organisieren, voraussehen konnte, sondern die einem einfach zufallen. Zum Beispiel spontane Gespräche auf der Parkbank und dann zu hören, das sei das einzige Gespräch an diesem Tag, das das Gegenüber heute geführt hat. Sowas freut auch, dass man dazu gebraucht wurde, einem anderen Freude zu bereiten. So, jetzt Herr Lollers, Thema Dankbarkeit.
Ja, es ist wieder, es öffnet das Herz, ne, das, was Frau Brumrath gerade gesagt hat. Es lässt einen weicher werden. Das Mitgefühl fließt einfach wieder. Und wir steigen aus dieser inneren Verhärtung von eben unseren Ängsten oder von unserem Ärger oder unserem inneren Stress. Und das ist ja eine Form von Ausrichtung. Und das kann trainiert werden. Das ist, was die Hörerin da auch sagte. Also sie schreibt das jeden Morgen oder jeden Abend auf. Das ist eine Form von Perspektive, wohin ich mich ausrichte. Ich schaue jetzt nicht auf den Dreck in den Ecken, sondern ich schaue auf die Blumen. Ich schaue auf das, wofür ich dankbar bin. Und das kann man trainieren.
Und dazu schreibt uns noch Reinhard Wenz, er ist Landwirt und er sagt, er zieht Positives aus seinem Beruf. Einsehen geht einfach nicht ohne Hoffnung. Wenn was schiefläuft, kommt spätestens im Herbst das große Umgraten zur Neusaat. Das ist wie Aufräumen. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Bei allen Schreckensnachrichten, wo sehen Sie Positives in der Welt? Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen in der Uni Trier, bei der Lernforscherin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für positive psychologische Forschung, Professor Dr. Michaela Bohm-Badry, und in Köln bei Georg Lollers, Achtsamkeit-Experte und Buchautor unter anderem von Halt finden in sich selbst. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden und wir danken natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Und in der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Petra Enzinger mit dem Thema beschäftigen, während andere kürzer treten, beruflicher Neustart jenseits der 50. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher mit vielen konstruktiven Themen, unter anderem Schweizer Seewasser als alternative Energiequelle. Und für heute sagt Tschüss Daniela Wiesler mit einem Zitat des kürzlich verstorbenen buddhistischen Mönchs Thich Nhat Hanh, der eine Nominierung für den Friedensnobelpreis erhielt. Und er sagte, Friede beginnt damit, dass jeder von uns sich jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.